Heute ist Pfingsten und ich bin sehr froh über das letzte Lied, was wir gehört haben, weil, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gibt das immer so ein orientalisches Gefühl und da ist gleich alles viel wärmer und naja, jedenfalls die Geschichte, die ich jetzt, worum es in der Predigt heute geht, spielt in der prallen Mittagshitze und das in Samarien. Der Text ist Johannes 4, 3 bis 26 und wir gehen Stück für Stück jetzt durch und ich werde zwischendurch immer was sagen. Also ich werde jetzt nicht am Stück lesen und dann was sagen, sondern wir gehen da gemeinsam durch, damit es nicht so lange ist. Und genau, wir fangen an. Als Jesus erfuhr, dass den Pharisäern berichtet wurde, wie großer Zulauf zu ihm war, verließ er Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Jetzt bräuchte ich mal kurz das Bild. Genau, ihr habt das auch auf den Handys in den Liedblättern. Hier heißt es, Jesus musste durch Samarien reisen. Und es gab damals im Wesentlichen zwei Methoden, wie man von Judäa, das hier unten, Jerusalem, nach Galiläa gelangen konnte. Entweder direkt durch Samarien durch oder am Jordan entlang.
Heißt das Samarien oder Samaria?
Also das ist, Samaria ist es auf Englisch, Samarien auf Deutsch, das ist eine englischsprachige Karte.
Okay.
Genau. Von Jerusalem nach Galiläa. Wir haben Hinweis darauf, auch in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter, wo ein Mann von Jerusalem nach Jericho hinabging. Das war ein sehr gängiger Weg, der war von vielen Händlern auch gebraucht worden und war deutlich sicherer über diesen Weg als mitten durch Samarien durch. Es lag daran, dass die Judäer Feinde waren mit den Samaritanern. Und jetzt heißt es hier, dabei musste er durch Samarien reisen. Ich glaube, dass Jesus, der vom Heiligen Geist erfüllt war, ja von ihm gesagt bekommen hat, geh durch Samarien, weil dort ein Auftrag, eine Sache für dich ist, die wichtig ist. Wir lesen weiter, hier ist es schon so eingezeichnet, aber genau, wir lesen weiter ab Vers 5, sein Weg führte ihn durch Sichar, eine samaritanische Ortschaft, in deren Nähe das Feld lag, das Jakob einst seinem Sohn Josef gegeben hatte und wo sich auch der Jakobsbrunnen befand. Es war um die Mittagszeit, müde von der Reise hatte sich Jesus an den Brunnen gesetzt. Hier steht dieser Fakt mit das Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gegeben hat. Das klingt erstmal nach einem Geschichtsfakt, aber eigentlich steckt da ein geografischer Fakt drin. Also wir wissen, wo dieser Ort liegt, denn im ersten Buch Mose, Kapitel 33, lesen wir, dieses Feld liegt am Fuße des Berges Gerizim. Genau, und dieser Berg, der ist gleich nochmal wichtig, wenn wir weitergehen. In Vers 7 und 8, seine Jünger waren in den Ort gegangen, um etwas zu essen zu kaufen. Da kam eine samaritanische Frau zum Brunnen, um Wasser zu holen. Jesus bat sie, gib mir zu trinken. Wir hatten gerade gehört, es ist die Mittagszeit, wo die Frau dahin geht. Und das ist etwas, was sehr untypisch ist für die Zeit oder generell auch heutzutage in Ländern, wo es noch kein fließendes Wasser gibt, sondern Leute zu Brunnen gehen müssen, um ihr Wasser zu schöpfen. Man geht für gewöhnlich ganz früh am Morgen, wo es noch kühl ist. Und dann auch gerade als Frau in dieser Zeit ging man nicht alleine, sondern in einer Gruppe, um auch geschützt zu sein. Aber es ist Mittagszeit und diese Frau geht alleine zum Brunnen. Und ich glaube, auch das hat was zu bedeuten. Offensichtlich war die Frau gesellschaftlich nicht so weit angesehen, dass sie am Morgen mit den restlichen Frauen gehen konnte. Und eben diese Frau bittet Jesus, etwas zu trinken zu geben. da antwortet eben diese Frau ab Vers 9. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich bin eine Samaritanerin. Die Juden meiden nämlich jeden Umgang mit den Samaritanern. Jesus antwortete, und das ist jetzt ganz überraschend, dass wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes besteht und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir Quellwasser gegeben, lebendiges Wasser. Das ist sehr überraschend, finde ich, weil ich weiß nicht, ich hätte irgendwie so eine Antwort erwartet wie, ja, ich will die gesellschaftlichen Konventionen durchbrechen und ich will, dass Judäer und Samaritaner zusammen leben können. Und deswegen frage ich dich jetzt nach Wasser. Und auf einmal sagt er irgendwie, ja, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann würdest du mich fragen nach Wasser. Dann geht's weiter in Vers 11. Herr, wandte die Frau ein, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst. Und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn dieses lebendige Wasser nehmen? Bist du etwa mehr als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen gegeben und selbst von seinem Wasser getrunken hat? Er und seine Söhne und seine Herden. Jesus gab ihr zur Antwort, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Herr, bitte gib mir von diesem Wasser, sagte die Frau, dann werde ich nie mehr Durst haben und muss nicht mehr hierher kommen, um Wasser zu holen. Die Antwort der Frau zeigt so ein bisschen, was in ihr vorgeht. Sie will nicht mehr Wasser holen gehen. Sie will nicht mehr zu diesem Brunnen gehen. Vermutlich denkt sie an normales Wasser, wovon sie aber nie wieder Durst kriegen wird. Jesus meint aber an der Stelle was ganz anderes. Bis ins ewige Leben hinein, das ist was Geistliches, was er gleich noch aufschlüsselt und gleich noch erklärt. Jetzt wird es wieder überraschend, zumindest zum Teil. Jesus' Antwort gibt nicht einfach das Wasser, was er gerade angeboten hat, sondern sagt, geh und rufe deinen Mann, entgegnete Jesus. Komm mit ihm hierher. Ich habe keinen Mann, sagte die Frau. Das stimmt, erwiderte Jesus, du hast keinen Mann. Fünf Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesagt. Das passt gerade irgendwie nicht ganz ins Bild. Erst fragt Jesus nach Wasser, dann bietet er lebendiges Wasser ein, was bis in die Ewigkeit reicht. Und jetzt erzählt er dieser Frau, was sie falsch gemacht hat in ihrem Leben. Wie passt das denn zusammen? Also irgendwie ist das doch nicht ganz verständlich. Und dann geht's weiter. Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist, sagte die Frau. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesen Berg hier angebetet, in Klammern der Gerizim. Die Juden dagegen sagt, der richtige Ort, um Gott anzubeten, sei Jerusalem. Jesus erwiderte, glaube mir, Frau, es kommt eine Zeit, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg noch in Jerusalem anbeten werdet. Es gibt zwischen den Samaritanern und den Judäern gab sehr lange einen Streit, der Jahrhunderte alt ist, nämlich wo ist der richtige Ort, wo wird angebetet? Entweder auf dem Gerizim in Samarien oder in Jerusalem. Und das war auch Teil ihrer Feindschaft. Und diese Frau erkennt, boah, dieser Mensch, der da sitzt, der mir gerade gesagt hat, was nicht richtig läuft in meinem Leben, das muss ein Prophet sein, das ist ein besonderer Mensch. Und die Frau reagiert rechtfertigend, so nachdem unsere Vorfahren sagen, wir sollen an diesen Berg anbeten, ihr sagt aber in Jerusalem. In Klammern, Samaritaner dürfen nicht nach Jerusalem, also wie soll man an der vermeintlich richtigen Stelle anbeten, wenn man da nicht hin darf? Jesus geht es nicht um normales Wasser. Das war der Einstieg für das, was er jetzt ihr mitteilen möchte. Und er spricht in Abvers 22, ihr Samaritaner betet an, ohne zu wissen, was ihr anbetet. Wir jedoch wissen, was ihr anbeten, denn die Rettung der Welt kommt von den Juden. Aber die Zeit kommt, ja, sie ist schon da, wo Menschen Gott als den Vater anbeten werden, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben, das sind die wahren Anbeter. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Gott ist Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. In diesem Abschnitt steckt eine Menge drin. Zunächst sagt er, aber die Zeit kommt. Ja, sie ist schon da. Eine Zeit, die so ein bisschen wie zwischen den Zeiten sind. Also es passiert etwas und es ist aber auch schon irgendwie da. So eine Spannung steckt da drin. Und das ist die Zeit, wo wir Gott anbeten können, ohne in einen Tempel zu gehen, ohne auf einen Berg zu gehen und da irgendwelche Dinge zu tun, sondern wir können ihn direkt anbeten. Das ist der erste Teil in diesem Abschnitt. Und es heißt, Menschen, die vom Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. So möchte der Vater die haben, die ihn anbeten. Vom Geist erfüllt, das klingt jetzt erstmal ziemlich charismatisch, ziemlich, da müssen irgendwelche krassen Dinge passieren, Wunder passieren oder Visionen müssen gesehen werden. Und ich glaube nicht, dass das damit gemeint ist. Es gibt auch andere Stellen, zum Beispiel im Galaterbrief, Galater 4, Vers 6 heißt es, weil ihr nun also seine Söhne, also Gottes Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Den Geist, der in uns betet und Abba, Vater ruft. Wenn wir erkennen, dass Jesus unser Herr ist und Gott unser Vater ist, Paulus benutzt an der Stelle sogar das Wort Abba, was Papa bedeutet, ganz, ganz tiefe, enge Verbindung, dann ist es ein geistgefülltes Gebet. Und solche Anbeter möchte Gott haben. Nicht als Zwang, ihr müsst es so haben, sondern er wünscht sich das, er hat eine Sehnsucht danach. Ab Vers 25 geht es weiter. Ich weiß, dass der Messias kommen wird, entgegnete die Frau. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Wenn er kommt, wird er uns all diese Dinge erklären. Und ich frage mich an dieser Stelle, wenn ich das so lese, ob die Frau, wie sie diese Frage stellt, wie sie diese Aussage sagt, vielleicht schon so ein bisschen hofft auf die Antwort, die dann kommt. Nämlich, da sagte Jesus zu ihr, du sprichst mit ihm. Ich bin es. Wir haben jetzt diese beiden Sachen miteinander zu tun. Wie hat das Wasser und die Geschichte mit dem Brunnen und das soll fließen bis ins ewige Leben hinein und Gebet im Geist miteinander zu tun? Ich würde sagen, am Beispiel dieser Frau, sie geht jedes Mal zu diesem Brunnen hin, um ihren Durst zu löschen. Jedes Mal hat sie wieder Durst. Genauso hat sie in ihrem Leben 5 Männer gehabt und jetzt ist schon wieder ein neuer Mann, mit der sie noch nicht verheiratet ist. Ich glaube, sie sehnt sich danach, dass ein Durst gelöscht wird, der in ihrem Herzen ist. Aber dieser Brunnen füllt es nicht. Dieser Brunnen, das Wasser aus dem Brunnen macht immer wieder durstig. Jesus sagt, ich gebe dir dieses Wasser, was bis ins ewige Leben reicht. Ich gebe dir diese Erfüllung durch den Heiligen Geist in Geist und Wahrheit. Gut, vielleicht, also so ist es bei mir zumindest. Ich hatte jetzt nicht 5 Frauen oder so, wo ich sage, das ist jetzt so das, wonach ich mich sehne. Aber Auch in meinem Leben gibt es so Dinge, wo ich mir Erfüllung erhoffe, die aber nicht von Gott kommen. Ich liebe es, Gitarre zu spielen und ich habe gern alles Mögliche an Equipment. Ich baue gerade eine E-Gitarre und ich mache ganz viele verrückte Sachen, wofür ich eigentlich wenig Zeit habe oder auch teilweise gar keine Zeit. Und ich hoffe so ein bisschen, wenn ich das jetzt noch habe und dieses noch habe, dann das wird mir so richtig Freude bringen. Und ich weiß aber eigentlich, dass es das nicht tut. Und ich lade dich ein dazu, mal in dich selbst hineinzuhören. Vielleicht gibt es auch solche Dinge, die so eine Hoffnung nach Erfüllung wecken, die aber, wenn man so ganz ehrlich mit sich selbst ist, nicht erfüllt wird darin, sondern eben in der Beziehung, in der Gegenwart mit Gott. Jesus eröffnet diesen Weg für uns. Er öffnet diesen Weg zum Vater durch den Heiligen Geist. Zu Pfingsten wurde der Heilige Geist ausgeschüttet und da ist eine Freiheit passiert bei den ersten Christusgläubigen. Eine Freiheit im Gebet, wie sie gebetet haben, eine Freiheit, wie sie von Jesus geredet haben und auch Freiheit von inneren Problemen, Strugglen, Gefühlen, die manchmal auch im Weg stehen. Und ich will nicht sagen, dass durch den Heiligen Geist alles geregelt ist und es geht an einem super. Das ist nicht der Fall. Wir haben auch Momente, wo es uns schlecht geht. Und das lesen wir auch noch nach Pfingsten, wie die Jünger leiden und Probleme haben. Aber der Heilige Geist macht einen Unterschied. Wie, meine Hände riechen noch ein bisschen nach Essig, deswegen muss ich da immer wieder dran denken, wie diese Bomben. Wir können uns auffüllen mit wie diese Backpulverbomben. Wir können uns auffüllen mit Bibellesen, mit Gebet, mit Liedern singen und all diese Dinge tun. Aber der Heilige Geist, der bewirkt das, dass es Energie bringt in unserem Leben. Ich möchte noch beten. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du hier bist. Und ich danke dir, dass du uns erfüllen willst. Und so bitte ich dich, dass du uns mehr und mehr erfüllst und zeigst, was die Wahrheit ist, dass wir in Geist und Wahrheit anbeten können. Jesus, ich möchte dich bitten, dass du immer mehr auf den Vater zeigst. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du immer mehr uns zu dir rufst. Amen.